Wir wollen uns unterhalten über die Auseinandersetzungen, die vor 100 Jahren geführt worden sind, um das sogenannte Betriebsrätegesetz. Wenn wir uns da erstmal die Voraussetzungen dafür anschauen, da ist ja die Novemberrevolution 1918 das zentrale Ereignis, was dann auch in den Folgejahren das politische und soziale Geschehen bestimmt. Die Novemberrevolution war ja schon basiert auf einer Rätebewegung. Das waren vor allen Dingen die Arbeiter- und Soldatenräte. Es kam dann eben auch auf diese Form der Betriebsräte und die Forderung nach Betriebsräten. Vielleicht kannst du zunächst erstmal erzählen, was in diesen Jahren für Vorstellungen damit verbunden gewesen sind, wenn es eben um diese Forderung nach den Räten ging.
Na, zunächst mal muss man natürlich sagen, dass das nicht ein Konzept gab oder eine Idee, wie diese Betriebsräte aussehen sollten oder was sie tun könnten. Da gibt es also eine ganz große Bandbreite von Vorstellungen, die da diskutiert wurden in der Zeit. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der mehr oder weniger für alle diese Vorstellungen gilt, ist, dass man gesagt hat, wir müssen Demokratie nicht nur haben im Staat, sondern eben auch in der Wirtschaft. Und das heißt eben, dass die Beschäftigten, die Arbeitnehmer in den Betrieben eben mitbestimmen sollen. Also ein Stück weit auch das, was wir heute noch als Betriebsräte kennen. Klassischerweise soziale Belange werden da diskutiert. Aber, und da wird es dann spannend, es gab eben auch sehr viel ambitioniertere Vorstellungen. Das heißt also, dass man sich darauf orientiert hat, langfristig die Betriebe sogar komplett zu übernehmen, in der Betriebsleitung mitzureden. Also da haben wir sehr viel ambitioniertere Ideen gehabt, als sie dann tatsächlich realisiert wurden.
Wenn wir uns diese Betriebsrätebewegung anschauen in den Jahren von 1918 bis 1920, was würdest du denn sagen, inwiefern waren da Erfolge zu verzeichnen oder aber auch Rückschläge, was eben die Verwirklichung dieser Forderungen betrifft?
Na, der Erfolg ist natürlich ganz klar, dass es dann eben zu einem Betriebsrätegesetz kam, dass es auch in der Verfassung, in der Weimarer Reichsverfassung festgelegt wurde, dass es Räte geben soll. Das waren sicherlich Erfolge, die ohne die Rätebewegung nicht zustande gekommen wären, ganz klar. Insofern haben wir auch heute noch unsere Betriebsräte dieser Bewegung zu verdanken. Aber wie ich schon angedeutet habe, es gab eben auch sehr viel weitergehende Vorstellungen, sehr viel ehrgeizigere, ambitioniertere Vorstellungen, die sich eben nicht mehr haben durchsetzen können. Und es hat natürlich einerseits damit zu tun, dass die politischen Kräfteverhältnisse so waren, wie sie waren. Es hat aber auch damit zu tun, dass sich die Rätebewegung eben selbst oft nicht ganz einig war, was sie denn genau will, was sie durchsetzen will, was sie vielleicht auch durchsetzen kann. Da gab es also auch interne Diskussionen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, den man da berücksichtigen muss, ist eben der Faktor, dass es, gerade weil es so eine basisdemokratische Bewegung war, es ihr eben immer wieder schwer gefallen ist, auch überregional, also über die eigene Stadt, über die eigene Region hinaus, mit anderen Räten zu kommunizieren, mit ihnen zusammen Aktionen zu machen oder Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der mit zu dem teilweisen Scheitern dann beigetragen hat.
Du hast jetzt immer wieder erwähnt, dass es sehr ambitionierte Forderungen auch gegeben hat, die mit diesen Betriebsräten verbunden gewesen sind. Auch die Vorstellung, dass Betriebsräte dann selbst eigentlich die Betriebe übernehmen und eben ja von Arbeitern und Arbeiterinnen diese Betriebe geleitet werden. Wenn wir uns Organisationen anschauen, die diese Forderung gestellt haben, dann waren das natürlich USPD und KPD. Interessant, in deinem Text, den du über diesen 13. Januar geschrieben hast, wo wir noch drauf zu sprechen kommen werden, da nennst du noch eine andere Organisation, nämlich die Zentrale der Betriebsräte, was ja interessant ist in diesem Zusammenhang. Es steht ja für eine überregionale Vernetzung auch und es ist eine Institution, die mit aus der Revolution hervorgegangen ist. Was kannst du denn sagen zu dieser Zentrale der Betriebsräte?
Ja, genau. Der Hintergedanke dieser Organisation war eben genau das, dass man diese regionale und lokale Zersplitterung aufheben muss, dass man da besser zusammenarbeiten muss auf einer nationalen Ebene. Also genau dieser Versuch, diese Schwäche auch ein Stück weit aufzubrechen der Rätebewegung. Und es ging noch darüber hinaus. Es war also auch das Ziel dieser Betriebsrätezentrale, zum Beispiel Betriebsräteschulungen durchzuführen. Also man hat wirklich ein eigenes Fortbildungsprogramm für die Betriebsräte initiiert, wo sie also eben genau diese Fähigkeiten lernen sollten. Wie leite ich einen Betrieb? Wie lese ich eine Bilanz? Mit welchen juristischen Fragen bin ich da konfrontiert etc. Also alles Fachwissen, was ich brauche, was ich aber als normaler Arbeiter erstmal nicht habe, aber immer mit diesem Ziel eben, die Menschen zu ermächtigen, ihr Schicksal oder auch ihre Interessen im Betrieb eben selbst in die Hand zu nehmen. Man könnte noch sehr viel mehr über diese Betriebsrätezentrale sagen, aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Einerseits diese überregionale Vernetzung und andererseits eben auch die Schulung, das Empowerment, wenn man so will, der Betriebsräte.
Wenn wir zum Betriebsrätegesetz zurückkommen, da hattest du ja genannt, der ambivalente Erfolg besteht ja darin, dass überhaupt die Weimarer Nationalversammlung eben darüber diskutiert, dass es ein Betriebsrätegesetz geben soll und dann am Ende auch eins verabschiedet hat. Vielleicht können wir uns da den Vorlauf auch ein bisschen anschauen. Welche Debatten haben denn innerhalb der Nationalversammlung eben dazu geführt, dass dann tatsächlich dieses Betriebsrätegesetz in Angriff genommen werden sollte?
Naja, also man muss vielleicht ganz kurz vorausschicken, also die kommunistische Partei, die KPD, die war ja überhaupt nicht im Parlament. Insofern war die einzige Opposition zu der Weimarer Koalition von links, war eben die USPD, die da sich relativ stark engagiert hat. Und die haben eben genau diese weitergehenden Ziele propagiert, wie sie eben in der Rätebewegung auch vertreten wurden. Und auf der anderen Seite haben wir eben die breite Mehrheit der damaligen Weimarer Koalitionsregierung, also die SPD, die Mehrheits-SPD auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch die Liberalen und die katholische Partei, die also da immer sehr gebremst haben. Weniger die SPD, die hat immer versucht, so einen Mittelweg zu finden. Sie mussten einerseits eben auf die Rätebewegung eingehen, weil das ja auch teilweise ihre eigenen Leute waren, die da an der Basis aktiv waren. Und auf der anderen Seite haben wir eben die liberale DDP und auch das katholische Zentrum, die im Grunde genommen eher die Unternehmerseite vertreten haben innerhalb dieser Regierungskoalition und die natürlich wenig Interesse daran hatten, dass die Betriebsräte jetzt mehr Kompetenzen bekommen oder sogar irgendwann die Betriebe übernehmen können. Insofern haben wir also schon innerhalb der Regierung, der Regierungsfraktionen gewisse Debatten und wir haben dann eben nochmal die Debatten zwischen der linken Opposition und dieser Regierungskoalition. Und im Grunde genommen haben wir hier, das ist jetzt etwas vereinfacht vielleicht gesagt, aber wir haben so eine Art Kontinuum. Je weiter links die jeweilige Partei stand, desto stärker wollte sie eben die Kompetenzen der Betriebsräte auch ausbauen und verstärken. Das ist wie gesagt etwas vereinfacht gesagt vielleicht, aber ich glaube, so im Wesentlichen trifft das den Kern hier an der Stelle.
Der tatsächlich vorgelegte Entwurf des Betriebsrätegesetzes hat dann ja für Proteste gesorgt aus den Reihen von USPD, KPD und eben auch aus den Reihen der Betriebsrätezentrale. Was hatten diese Gruppierungen, die eben sozusagen in dem, was du eben geschildert hast, ja sozusagen im linken Spektrum standen, was hatten die denn genau an diesem Entwurf zu kritisieren?
Naja, es gab ja viele Möglichkeiten, dieses Gesetz zu kritisieren. Ein Beispiel ist, dass man diese Trennung in Arbeiter und Angestellte, wie sie eben damals noch sehr traditionell festgeschrieben war, eben aufbrechen wollte, weil man gesagt hat, das sind alles Arbeitnehmer letztlich, die haben alle im Grundsatz zumindest ähnliche Interessen. Das ist eine künstliche Trennung, die da aufgemacht wird. Das war ein Kritikpunkt, der immer wieder formuliert wurde. Ein anderer war eben ganz klar, dass man gesagt hat, wir wollen nicht nur soziale Kompetenzen innerhalb dieser Mitbestimmung im Betrieb, sondern wir wollen eben auch zumindest perspektivisch in die Betriebsleitung mit eingebunden werden. Wir wollen, dass große Betriebe, zum Beispiel auch die Bergwerke etc., dass die sozialisiert, also enteignet werden. Und all das hat das Betriebsrätegesetz eben nicht gebracht. Das war das große Problem. Und dann gab es noch einen sehr umstrittenen Paragraphen innerhalb dieses Betriebsrätegesetzes, der festgelegt hat, dass der Betriebsrat gemeinsam mit dem Unternehmer das Wohl des Betriebes wesentlich zu fördern hat. Man hat also gesagt, hier wird, um mal die Terminologie von damals zu nehmen, hier wird sozusagen der Klassenkampf negiert, die Interessensgegensätze zwischen Unternehmer und Betriebsrat, also den Arbeitnehmern wird hier negiert und es wird so getan, als ob alle dasselbe Interesse haben und letztlich der Betriebsrat möglicherweise nur so ein Erfüllungsgehilfe des Unternehmers ist. Und genau das wollte man natürlich nicht. Man wollte ja gerade die eigene Position stärken und auch das war dann eben ein wichtiger Kritikpunkt an diesem konkreten Entwurf des Betriebsrätegesetzes.
Diese Kritik sollte dann noch einmal vorgebracht werden am 13. Januar 1920, wo es eben zu einer Debatte auch dieses Betriebsrätegesetzes im Parlament kommen sollte. Vor dem Parlament also eine Demonstration von KPD, USPD, Betriebsratszentrale. Eine Demonstration, die sehr viele Menschen auf die Straße gebracht hat. Über 100.000 Menschen haben teilgenommen aus der Arbeiterinnenbewegung, aus dem gewerkschaftlichen Zusammenhang. Und es ist eine Demonstration, die dann blutig niedergeschlagen wurde. Ist. Wie ist es denn zu dieser Eskalation gekommen an diesem Tag, dem 13. Januar 1920?
Naja, man muss natürlich auch hier sagen, es ist hochgradig umstritten, was passiert ist, warum es passiert ist. Es hat da wirklich heftige Debatten gegeben, auch im Nachgang sozusagen, wo dann die gegenseitigen Schuldzuweisungen vorgenommen wurden. Aber wenn man sich die Details rekonstruiert, und ich habe mir damals wirklich die Mühe gemacht, genau zu schauen, wer stand wo, wann ist was passiert, dann glaube ich sagen zu können, dass es wahrscheinlich kein beabsichtigtes Blutbad war. Es war gewissermaßen ein Unfall, wenn man das mal so bezeichnen möchte, aber faktisch durch Fahrlässigkeit herbeigeführt, nämlich in dem Sinne, dass man eine kasernierte Polizeitruppe, eine paramilitärische Truppe abgestellt hat. Das preußische Innenministerium war dafür zuständig, den Reichstag zu bewachen, also diese Demonstrationen sozusagen einzuhegen. Und diese Paramilitärs, die hatten Maschinengewehre, die hatten Gewehre, die hatten Handgranaten dabei. Dann gab es einzelne Handgemenge an verschiedenen Stellen. Es waren sehr dicht gedrängte Demonstrationen direkt vor dem Gebäude. Und dann fielen eben einzelne Schüsse, man weiß nicht genau von wem. Das war aber nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem war dann an einem anderen Ort, an dem Seiteneingang des Reichstagsgebäudes, wo also die Demonstranten mehrere Meter von dem Gebäude und auch von dieser paramilitärischen Sicherheitspolizei wegstanden. Und genau dort ist dann das eigentliche Massaker erfolgt. Da wurde also mit dem Maschinengewehr, mit den Gewehren in die Menge geschossen. Es wurden sogar Handgranaten geworfen. Und das Resultat waren dann eben 42 tote Menschen, weit über 100 Verletzte. Das ist das, was man noch rekonstruieren kann. Ich glaube nicht, dass es Ziel der Regierung oder auch der Spitzen des Militärs war, dieses Blutbad anzurichten. Ich glaube, das war tatsächlich sowas wie ein Unfall. Nichtsdestotrotz wurde dann, um genau diese Fahrlässigkeit zu vertuschen, eben von der Regierungsseite, auch vom Reichskanzler Bauer, eben behauptet, und ich sage wahrheitswidrig behauptet, dass ein Sturm auf das Reichstagsgebäude geplant war, dass also geplant war, die Abgeordneten zu lynchen und andere Gräuelgeschichten mehr, die aber wirklich ins Reich der Fabel zu verweisen sind.
Etwa 42 Tote und über 100 Verletzte sind es gewesen. Du hast jetzt schon Reaktionen angesprochen, eben dass von offizieller Seite versucht wurde, die Vorgänge zu vertuschen. Das ist ja tatsächlich brisant, weil in deinem Text über dieses Ereignis schreibst du auch, dass es sozusagen die blutigste Niederschlagung einer Demonstration auch in diesem Abschnitt der Geschichte in Deutschland gewesen ist. Wenn wir uns vielleicht öffentliche Reaktionen anschauen, wie wurde denn da reagiert auf dieses blutige Ereignis?
Nee, das fing schon damit an, dass, wie gesagt, war ja gerade diese Parlamentsdebatte zum Betriebsrätegesetz im Parlament und auch dort wurde natürlich dann sofort diskutiert. Der Parlamentspräsident wollte also das Parlament einfach weiter tagen lassen, als sei nichts geschehen. Da hat dann die USPD eben Lärm gemacht, also sehr, sehr handgreifliche Politik, wenn man so will, haben also verhindert, dass die Sitzung weitergehen kann. Und am Folgetag ist sie dann erst fortgesetzt worden. Und da hat dann eben der Reichskanzler seinen Auftritt gehabt und hat gesagt, hier ist eben genau dieser Sturm auf das Reichstagsgebäude passiert und die Sicherheitspolizei hat in heldenhaftem Kampf die Demokratie bewahrt. Es war also seine Version der Geschichte. Die linke Opposition, die also wesentlich hinter dieser Demonstration stand, war weitgehend gehindert, überhaupt öffentlich in die Debatte einzugreifen. Einfach deswegen, weil sofort der Ausnahmezustand vom Reichspräsidenten verhängt wurde, weil über 40 von ihren Zeitungen verboten wurden, also am Erscheinen gehindert wurden, weil teilweise ganze Parteiversammlungen verhaftet wurden. Viele Spitzenfunktionäre der linken Opposition wurden verhaftet, auch solche, die mit dieser Demonstration überhaupt nichts zu tun hatten. Es wurde ihnen also sehr, sehr schwer gemacht, überhaupt ihre Version der Geschichte darzustellen in der Öffentlichkeit. Und das mag auch dazu beigetragen haben, dass sich bis heute diese im Grunde genommen Verdrehung der Tatsachen hält in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in der Geschichtswissenschaft zum Teil, was ich noch sehr viel bedenklicher finde, genau diese Version von Gustav Bauer, dem Reichskanzler, dass hier also ein Sturm auf das Reichstagsgebäude stattgefunden habe. So. Und das ist eben passiert, weil die Debatte sehr einseitig dann war, weil hier mit administrativen Mitteln eine wirkliche Diskussion, eine öffentliche Auseinandersetzung verhindert wurde.
Und wir haben Arbeiterinnen und Arbeiter, organisierte Arbeiterinnen auch in den Betrieben auf dieses Ereignis reagiert?
Naja, eine Reaktion, die man feststellen kann, ist, es gab den Versuch einer Trauerkundgebung für diese Opfer, für diese 42 Toten abzuhalten. Es sollte in Neukölln am Hermannplatz stattfinden. Es wurde dann verboten, diese Demonstration. Sie hat trotzdem stattgefunden. Etwa 10.000 Menschen, und das waren in allererster Linie Betriebsangehörige aus Berliner Betrieben, sind dann eben zusammengekommen, haben diese Trauerkundgebung abgehalten. Es gab auch im Westdeutschland, das muss man vielleicht noch dazu sagen, zum Kontext, dort gab es gerade eine große Streikwelle, die klassische Lohnstreiks waren in dem Moment. Die wurden also auch dann durch den Ausnahmezustand verboten. Und auch da gab es einen entsprechend großen Unmut in den Betrieben, bei den Beschäftigten, auch in den Bergwerken. Aber man hat eben die öffentliche Debatte verhindert über dieses Ereignis und über die Ursachen und die Verantwortlichkeiten zu diesem Ereignis. Das ist ein ganz zentraler Punkt, glaube ich. Wenn wir davon reden, dass die Weimarer Republik, so hat es ein Abgeordneter mal gesagt, die freieste Demokratie der Welt sei, und dann werden plötzlich alle missliebigen Meinungen verboten und daran gehindert, sich öffentlich artikulieren zu können. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt an der ganzen Geschichte.
Wie ging es dann im Anschluss weiter, was die Debatte um das Betriebsrätegesetz betrifft? Also es ist ja bekannt, dass dieses Gesetz verabschiedet worden ist am 18. Januar, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auch der Grund, warum in den letzten Wochen eben aus gewerkschaftlichen Kreisen eben immer wieder darauf hingewiesen worden ist, dass dieses Betriebsrätegesetz jetzt das 100. Jubiläum feiert. Ging das denn ohne weiteren Widerstand vonstatten? Also was hat sich diesen 13. Januar dann eben angeschlossen, was diesen Gesetzesprozess betrifft?
Ja, das ist schon richtig. Das Gesetz wurde dann so beschlossen, wie es auch die Koalitionsregierung entworfen hat. Ganz einfach deswegen, weil sie eben eine breite Mehrheit im Parlament hatten und auch die linke Opposition da gar keine Rücksicht nehmen mussten. Für die Rätebewegung hat sich dann natürlich die strategische Frage gestellt, wie gehen wir jetzt mit diesem Gesetz, mit dieser Neuregelung um? Also sprich, sollen wir die Wahlen zu den neuen Betriebsräten boykottieren und versuchen, unsere eigenen sozusagen illegalen Räte aufzubauen oder weiterzuführen, oder akzeptieren wir eben diesen gesetzlichen Rahmen und versuchen innerhalb dieses Rahmens, der uns da vorgegeben ist, zum Wohl der Beschäftigten zu agieren. Man hat dann im Wesentlichen für den zweiten Weg entschieden, also innerhalb dieser neuen Betriebsräte mitzuarbeiten. Und wenn wir uns die Geschichte der Weimarer Republik anschauen, dann kann man schon sagen, dass das sich gut etabliert hat, dieses Betriebsrätesystem. Sie haben sehr viel und auch sehr engagiert für die Beschäftigten dann sich eingesetzt, aber eben immer innerhalb des Rahmens dieses Gesetzes. Man konnte sozusagen nicht mehr darüber hinauskommen. Und als die Revolution abgeklungen war, Anfang der 20er Jahre, hat man eben auch innerhalb der Betriebsräte nicht mehr den Rückhalt gehabt einer massiven politischen Mobilisierung, einer massiven Bewegung, und musste sich sozusagen in die juristischen Kleinkämpfe, in die Niederungen der Ebene, wenn man so will, begeben und da im innerbetrieblichen Alltag versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist die Perspektive, die die Betriebsräte dann hatten in den 20er Jahren, bis im Nationalsozialismus dann die Betriebsräte wieder abgeschafft wurden, 1934.
Ich würde vielleicht abschließend gerne mit dir nochmal sozusagen so ein bisschen weiter links im Spektrum gehen, weil in dem, was wir bisher diskutiert haben, waren immer so die zentralen Bezugsgrößen eben SPD, Mehrheits-SPD auf der einen Seite und USPD und KPD auf der anderen Seite, die dann eben sozusagen von links auch gegen dieses Betriebsrätegesetz opponiert haben. Nun ist ja interessant und auch gerade für uns hier im mitteldeutschen Raum, dass es ja Organisierungen, Gruppen, Parteien gab wie KAPD, AAU, AAUE, die sich ja eben auch ganz zentral auf eine Verankerung und eine revolutionäre Organisierung in den Betrieben bezogen haben. Was kannst du denn vielleicht dazu sagen, das läuft ja auch alles unter dem Stichwort des Syndikalismus, wie die in diesen Debatten halt irgendwie verortet waren und auch vielleicht gewirkt haben, also diese rätekommunistisch-syndikalistische Ausrichtung?
Ja, eine Grundidee vieler dieser Organisationen, man muss da natürlich auch differenzieren, aber eine Grundidee sicherlich ist eben, dass man sagt, diese klassische Trennung in Partei, die sich um die Politik im Parlament kümmert, und die Gewerkschaft, die eben im Betrieb oder auf der wirtschaftlichen Ebene tätig ist, die wollte man aufheben. Das war die Grundidee dieser Unionen, die sozusagen organisatorische Grundidee. Und der Anspruch war eben, das hast du ja völlig richtig gesagt, eben sehr viel weiter zu gehen als das, was damals im Parlament beispielsweise diskutiert wurde. Nun haben wir aber, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, haben wir eben das Phänomen, dass diese revolutionäre Welle abklingt, dass so also die Menschen auch teilweise wirklich desillusioniert waren, dass sie gesehen haben, wir gehen ja jeden Tag auf die Straße, wir machen Streiks etc., aber wir können unsere Positionen hier nicht letztlich durchsetzen gegen diesen starken Staat, gegen auch diese massive militärische Repression, die es ja zum Teil gab, an vielen Orten in Deutschland. Und ein Teil hat sich eben ein Stück weit aus der Politik zurückgezogen, ein Teil hat sich mit den Verhältnissen arrangiert und ein kleiner Teil, das war wirklich auch letztlich ein kleiner Teil, hat eben gesagt, wir müssen jetzt eben radikaler, konsequenter vorgehen. Und es waren genau diese Leute, die dann in den Unionen, in der FAUD und anderen Organisationen eben dann tätig wurden. Aber das Problem, was sie immer hatten, war, sie waren halt eben eine kleine Minderheit. Sie konnten gar nicht die Massen mobilisieren, die sie gebraucht hätten, um weitergehende Ziele durchzusetzen. Und wenn wir uns die 20er Jahre anschauen, dann haben diese Organisationen innerhalb kürzester Zeit massiv nochmal an Mitgliedern verloren. Und sie waren im Grunde genommen irgendwann in den 20er Jahren, waren es einfach kleine Splittergruppen, die ihre eigenen Grabenkämpfe geführt haben, die auch untereinander völlig zerstritten waren und dadurch einfach kaum noch handlungsfähig. Das war, glaube ich, ihr großes Problem, dass sie einfach nie diesen Massenanhang mobilisieren konnten, den es gebraucht hätte. Aber es ist schon richtig, die Debatten, die da geführt wurden, die theoretischen Debatten, die sind sehr spannend. Allerdings waren es eben genau das, nämlich theoretische Debatten und keine praktischen Debatten.
Wir sprechen von Revolutionsjahren von 1918 bis 1923 ungefähr, wo eben auch diese ganzen Debatten sich zuspitzen, wo es zu kurzfristigen Mobilisierungen kommt. 1918 bis 1923, wenn wir abschließend nochmal auf diesen 13. Januar 1920 schauen. Du schreibst in deinem Text im Jahrbuch für die Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung, schreibst du, dass dieser Tag eine symbolische Bedeutung bekommen hat. Was würdest du denn sagen innerhalb dieses Zeitraums, worin besteht diese symbolische Bedeutung?
Naja, wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, was ist da eigentlich passiert. Wir haben ein Parlament, das den Anspruch hat, das Volk zu vertreten. Deswegen hat ja der Reichskanzler Bauer ja auch gesagt, die Volksvertreter wurden hier verteidigt. Aber auf der anderen Seite haben wir vor dem Gebäude eine große Zahl von Menschen, über 100.000 Menschen, die letztlich ja das Volk sind. Sie repräsentieren es nicht wie die Parlamentarier, sondern sie sind das Volk in dem Moment. Und die steht vor einem Gebäude, wollen ihre politische Meinung artikulieren und werden zusammengeschossen. Also das ist schon, glaube ich, ein starkes Symbol, was so ein repräsentatives parlamentarisches System eben auch sein kann. Nämlich die Trennung zwischen Volksvertreter und Volk, wenn man so will. Ich will jetzt den Volksbegriff gar nicht so strapazieren, aber mir geht es um diesen symbolischen Gehalt, wer steht da gegen wen und wie wird mit denen umgegangen, die man eigentlich vorgibt zu vertreten. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Einschätzung, das ist auch eine Einschätzung der Zeitgenossen, die finden wir in den damaligen Zeitungen oder in den Debatten wieder, dass man gesagt hat, hier haben wir ein Problem, hier haben wir ein Symbol dafür, was alles in dieser Weimarer Republik in ihrer Gründungsphase schiefgelaufen ist, was man hätte besser machen können. Und das zeigt sich nicht nur an genau diesem einen Ereignis, das zeigt sich auch an vielen anderen Punkten, aber es ist eben so in gewissermaßen eine Verdichtung dieser Problematik und dieser Bürde, die diese Weimarer Republik ja dann auch über die Jahre mitgetragen hat und an der sie ja letztlich auch ein Stück weit mit zerbrochen ist.